SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Folgen von Corona, eine angespannte Weltlage und ständiger Druck im Alltag, das sind alles Stresstests auch für unsere Seele. Was hilft, wenn unsere Stimmung sinkt, wenn wir ständig erschöpft sind oder in eine innere Krise geraten? Der Wissenschaftsjournalist Baskas hat aktuelle Studien zur mentalen Gesundheit zusammengetragen und einige Selbstversuche gemacht für sein neues Buch »Kompass für die Seele«. Es steht schon ganz oben auf den Bestsellerlisten, wie seinerzeit auch der Ernährungskompass von Baskas, der sich über 1 Million Mal verkauft hat. Jetzt also der neue Ratgeber mit Futter für die Seele sozusagen. Willkommen, Baskas.
Ja, hallo, schön da zu sein.
Ja, Herr Kast, was haben Sie heute schon getan, um sich innerlich zu stärken?
Wie fast jeden Morgen, und das ist mir heute auch gelungen, ich muss dazu auch den inneren Schweinehund überwinden, aber ich bin rausgegangen, sobald die Kinder versorgt waren, raus ins Licht und bin eine halbe Stunde joggen gegangen. Und das war es so ein bisschen, weil ich dann auch hochgegangen bin und etwas gearbeitet habe.
Sie sind studierter Biologe und Psychologe. Da liegen die Themen Ihrer Bücher in gewissem Sinne nahe. Aber der Anlass für dieses Buch, also für diesen Seelenkompass, war ja noch ein bisschen persönlicher. Es ging Ihnen nämlich selbst nicht gut. Was war los?
Ja, das war ein bisschen irritierend, weil ich so nach dem Erfolg des Ernährungskompass ich in so ein Stimmungstief geriet, das ich mir nicht wirklich erklären konnte. Ich hatte das auch schon in der Jugend gehabt, aber jetzt war es besonders komisch, also nicht nur aufgrund des Erfolgs, sondern auch, ich bin in einer glücklichen Beziehung seit 20 Jahren verheiratet, ich habe 3 Kinder und mein Alltag war schön, also ich habe das nicht so richtig verstanden und irgendwann hatte ich auch wirklich genug davon und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Strategien, wie ich da wieder rauskomme.
Mhm. Hatten Sie auch diese Gedankenkreisel, also dass man sich quasi in so einer negativen Vorstellung oder Sorge festbeißt, wie es bei depressiven Verstimmungen, schreiben Sie auch, auf der Fall ist? Das nennt sich, habe ich in Ihrem Buch gelernt, Rumination.
Rumination, das ist lateinisch für Wiederkäuen. Und ja, also das ist mir schon sehr vertraut, dass ich also so Sorgen durchkaue und darin auch in gewisser Weise dann so feststecke. Und ich habe dann auch gemerkt, dass da insbesondere so eine Technik wie Meditation sehr helfen kann, eine gewisse Distanz zu bekommen.
Sie erklären ja im Buch zunächst im ersten Kapitel so, welche positiven Veränderungen Bewegung und mediterrane Ernährung und guter Schlaf im Gehirn bewirken, aber auch sinnliche Erlebnisse, Waldspaziergang, Musik. Das sind alles sozusagen naheliegende und auch physiologisch nachgewiesene Stimmungsaufheller, die auch unsere Resilienz, also unsere seelische Widerstandskraft stärken. Dass jetzt zum Beispiel Bewegung und Sport gut tun, das wissen wir alle, haben Sie eben auch noch mal gesagt. Aber warum? Warum trägt das auch zur Seelenstärkung bei? Was passiert da mal so ganz grob?
In der Tat, da wird es natürlich dann interessant, nicht? Also man kann zum Beispiel wie heutzutage wirklich in das Gehirn gucken mit Kernspintomographen und hier Areale sehen, die zum Beispiel auch bei Depressionen betroffen sind. Und man sieht, dass gewisse Areale wie der Präfrontalkortex direkt hinter der Stirn oder eine Hirnregion namens Hippocampus tief im Innern des Gehirns regelrecht bei Depressionen geschrumpft sind oder unteraktiviert sind. Und von Bewegung weiß man, und man weiß das schon von Spaziergängen, 3-mal die Woche, 40 Minuten, da gibt es Studien, die zeigen, dass diese Unteraktivierung, die im Grunde behoben werden kann, durch Spaziergänge, durch Sport, und man regelrecht sieht, dass Leute, die anfangen, sich zu bewegen, eine Zunahme im Volumen dieser Gehirnregion, also zum Beispiel beim Hippocampus, verzeichnen. Also das ist wie ein Muskel im Grunde. Das Gehirn ist wie ein Muskel, der verkümmern kann und dann aber auch wieder aufgebaut werden kann, nicht nur durch gesunde Nährstoffe, sondern eben auch durch Sport.
Also dieser Hippocampus unterstützt im Grunde die Emotionsregulierung und es geht immer darum, mit Sport und Essen und Naturerlebnissen die Beweglichkeit sozusagen dieses Gehirnteils zu erhöhen, der die Emotionen reguliert. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Es ist ein Areal, das die Stressresilienz vermutlich stark unterstützt. Und das Besondere an diesem Areal, den Hippocampus, ist, dass es im Grunde die einzige Gehirnregion oder eine der ganz wenigen Hirnregionen ist, wo man im Erwachsenenalter auch sieht, dass noch neue Nervenzellen nachwachsen können. Und dies kann durch verschiedene Verfahren geschehen. Also es kann durch Nährstoffe geschehen, also zum Beispiel wahrscheinlich durch Kurkuma und Safran. Gehirn stimulieren, diese sogenannte Neurogenese, wie man sie bezeichnet, aber eben auch Bewegung. Also von Bewegung wissen wir es wirklich ganz klar, dass dies die Neurogenese im Hippocampus, also die Auffrischung im Grunde dieses Stressresilienzareals im Gehirn, ja, aktivieren kann.
Sie hatten das eben erwähnt, Meditation hat Ihnen geholfen gegen diese Verstimmungen. Ich finde es interessant, weil man natürlich im ersten Moment denkt, da sitzt man dann und das bewegt ja die Gedankenkreisel in der Stille sozusagen noch viel mehr, oder? Aber es hilft trotzdem.
Hilft trotzdem. Also interessanterweise sieht man auch bei Meditation, also ich habe zum Beispiel in Berlin einen Standardkurs über 8 Wochen gemacht, MBSR nennt sich der, den kann man in jeder Großstadt machen. Und man sieht, wenn man vorher, nachher Gehirnbilder sich anguckt von Leuten, die diesen Kurs machen, dass nach so einem Kurs auch da wieder das Volumen dieses Areals, das so wichtig ist für die Stressresilienz der Hippocampus, zugenommen hat. Also auf einer gewissen Ebene ähnlicher Effekt, wie wenn man jetzt anfängt, Kurkuma zu essen, was natürlich bemerkenswert ist. Und ja, also man lernt bei der Meditation im Grunde nicht jetzt die Gedanken abzuschalten oder so, oder dieses Gedankenkarussell jetzt, sagen wir mal, so zwanghaft in den Griff zu bekommen. Aber was man lernt, ist, diese Gedanken, die ja kommen und gehen im Gehirn, in unserem Geist, aus einer gewissen Distanz heraus zu beobachten. Und normalerweise sind wir im Grunde mit unseren Gedanken vollkommen, wie man in der Therapieforschung sagt, fusioniert oder wie man in eher esoterischen Kreisen sagt, identifiziert. Also wenn die Gedanken angstvoll sind, dann sind wir diese Angst. Oder wenn die Gedanken Sorgen nachhängen, dann sind wir diese Sorge. Und die Meditation schafft hier eine heilsame Distanz, weil man mehr und mehr anfängt, diese Gedanken von außen zu beobachten. Und sobald du deine Gedanken beobachtest, bist du nicht mehr deine Gedanken. Du bist jetzt diese mysteriöse Instanz, die eben die Gedanken beobachtet.
Mhm. Es geht nicht nur um wissenschaftliche Studien in diesem Buch, sondern Sie holen sich und uns auch Rat in der Antike, und zwar bei den Stoikern. Was hat Sie denn an deren Lebenskunst fasziniert?
Naja, erstmal finde ich es schon mal interessant, weil wir oft denken, okay, wir modernen Stadtneurotiker, wir Leute mit dem ganzen Stress, dem wir heutzutage ausgesetzt sind und den ganzen Krisen, wir denken, uns geht es besonders schlecht, zumindest was so die Psyche und den Stress betrifft. Aber wenn man 2000 Jahre zurückgeht in die Antike, ins alte Griechenland und Rom, da sieht man, oh, hey, die Stoiker haben schon nach Techniken gesucht, um zu mehr Gelassenheit im Alltag zu gelangen. Ne? Und ja, da gibt es verschiedene Techniken, die ich finde, haben sich bis heute bewährt, von denen Seneca, Marco Aurel und andere sprachen. Ein Beispiel ist die Vorwegnahme von Unglück, oder Seneca sagte Praemeditatio Malorum. Und er sagte einfach sozusagen, um dich gegenüber zukünftiges Unglück abzuhärten, zukünftigen Schicksalsschlägen, ist es nicht schlecht, wenn es dir grundsätzlich gut geht, die im Kopf schon mal durchzuspielen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich bringe mir gern das Beispiel, du stehst in der Schlange im Supermarkt und die Schlange geht nicht voran und du fängst an, dich aufzuregen. Dass sozusagen im Sinne Senecas man sich jetzt denken könnte, was für ein Unglück einem alles nicht passiert ist heute, wovon man verschont geblieben ist. Ja? Also es ist ja eigentlich ein Privileg, dass wir hier gesund in dieser Schlange stehen können und mit den ganzen Lebensmitteln, die wir kaufen können, nachher zurück zu unseren Liebsten gehen können, in Frieden. Ja? Viele Menschen an diesem Tag sind im Krieg. Aber auch wenn man an die eigene Lebenssituation denkt, wenn man mal ein paar Jahre in die Zukunft geht, wenn wir vielleicht 90 sind, wenn wir das Glück haben, so alt zu werden und im Altersheim sitzen und so gebrechlich sind, dass wir gar nicht mehr in den Supermarkt gehen können. Ja? Also wenn wir uns dieses Schicksal mal vor Augen halten, was für eine privilegierte Situation wir oft haben, und wir sehen eben das Glück nicht, das uns im Alltag umgibt. Und Seneca sagt, ein Trick, um sich dessen wieder bewusst zu werden, ist, sich vorzustellen, das ganze Unglück, von dem man verschont geblieben ist. Und du kannst dich also relativ glücklich schätzen.
Sie haben neben diesen Studien auch Selbstversuche gemacht mit Psychedelika, von denen Sie erzählen, also es geht nicht um Psychopharmaka, sondern um bewusstseinsverändernde Substanzen. Jetzt nicht für den Hausgebrauch, sondern das war in einem therapeutischen Setting, in mehreren Gesprächen vorbereitet und begleitet. Sie erzählen, dass es eine sehr intensive Erfahrung war, und solche Substanzen werden mittlerweile auch von der psychiatrischen Forschung wiederentdeckt. Was sollen sie bewirken?
Da ist in der Tat ganz wichtig, diesen Kontext zu beschreiben, wenn man sonst denken würde, Droge, Droge. Und das ist natürlich die erste Assoziation, wenn wir über Substanzen reden wie MDMA oder Psilocybin, also die magische Substanz im Magic Mushrooms, oder LSD und anderen Substanzen und Psychedelika. Und ganz wichtig, der Kontext ist, dass diese Substanzen seit 2 Jahrzehnten mittlerweile nun schon wirklich von Top-Forschungsinstituten und Psychiatern, Psychologen untersucht werden und abgeklopft werden auf ihr heilsames Potenzial. Und das stellt sich heraus, haben sie. Also das geht so weit, dass MDMA, also Ecstasy in den USA, kurz vor der offiziellen Zulassung steht, als Arzneimittel in Begleitung einer Therapie gegen posttraumatische Stressbelastungen und es viele Daten inzwischen gibt, die zum Beispiel zeigen, dass Psilocybin ein hocheffizientes Mittel ist gegen Depressionen, insbesondere hartnäckige Depressionen.
Mhm. Ich finde dieses Buch, dieser Kompass für die Seele, der liest sich sehr klar und sehr gut verständlich, auch bei den komplexeren neurobiologischen Zusammenhängen. Der Ton und die Tipps motivieren, weil man kapiert zum Beispiel, warum rausgehen in die Natur oder Sport hilfreich sind. Trotzdem habe ich mich gefragt, ist dieser Werkzeugkasten, dieses Toolkit für die Seele, wie Sie es an einer Stelle nennen, jetzt nicht noch so ein Baustein für unser fortwährendes Optimierungsprogramm? Also mal überspitzt gesagt, jetzt also auch noch die Seelenfitness trainieren und immer schön dranbleiben am Wohlfühlen. Oder anders gefragt, gehören grauere Zeiten und Krisen nicht auch zum Leben?
Ja, doch. Und ich denke, die Übergänge sind hier fließend, nicht? Also insbesondere, wenn man sich so in eine Instagram-Welt begibt und da dann einem vorgegaukelt wird, dass das Leben dann mancher Influencer so einem 5-Sterne-Hotel-Leben, dann Dauerferien mit optimalem Körper und Aussehen, mit Filtern und so weiter. Wenn da etwas vorgegaukelt wird, das es so nicht gibt, dann in der Tat kann es darin übergehen. Ich denke, ich konzentriere mich in meinem Buch schon sehr so auf Minimierung von Leid und auch prophylaktisch stimmungstief zu begegnen, normale Stressresilienz zu erhöhen. Und muss ich schon vor Augen halten, dass es Millionen von Menschen gibt, denen es nicht um Selbstoptimierung geht, sondern wirklich nur ihr Leid, ihren Stress, ihre Energielosigkeit im Alltag in den Griff zu bekommen. Und ich denke nicht, dass jeder alles von diesen Dingen, die ich beschreibe, also wie zum Beispiel Eisbaden oder kalte Duschen oder auch zum Beispiel Meditation oder Psychedelika, ist ganz sicher nicht für jedermann, sondern es ist so eine Art von Werkzeugkasten mit verschiedenen Schlüsseln und bei Bedarf kannst du zu diesem Werkzeugkasten gehen, der steht da vorsichtig im Keller und du kannst dir dann so einen Schlüssel rausholen und mal probieren, was für dich funktioniert und gucken, ob es dir damit besser geht oder nicht.
Jetzt noch zum Schluss Ihr Tipp, Baskast, für dieses Osterwochenende zum Entstressen und Entspannen, unsere seelische Widerstandskraft zu stärken. Was sollen wir tun, außer Ostereier essen?
Ja, natürlich, das ist der Haupttipp natürlich. Besonders viel Schokolade essen und wenn ich das noch mit einflechten darf, die Schokolade draußen verstecken und dann viel Zeit im Licht, hoffentlich scheint die Sonne, verbringen, ist auch gut. Denn auch wenn es sehr einfach klingt, heutzutage muss man darauf hinweisen, weil wir so viel Zeit in dunklen Büros verbringen, Licht ist so ein wichtiger Einflussfaktor für die Stimmung. Insofern viel Zeit draußen verbringen mit viel Schokolade wäre mein Tipp.
Vielen Dank. Kompass für die Seele, das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke, ist im Verlag C. Bertelsmann erschienen, kostet 24 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch, Baskast, und schöne Ostern.
Ja, ebenfalls und vielen Dank.